Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Liebe Gemeinde, in der Ausbildung zum Pfarrer gibt es verschiedene sinnvolle Dinge, die man lernen muss. Das ist wahrscheinlich in jeder Ausbildung so, in jedem Studium, das kennen Sie selbst. Und man schluckt das dann irgendwie runter, weil man den Beruf ja ergreifen will. Und dann lernt man eben 2000 Jahre Kirchengeschichte, warum die Wiedertäufer heißen, und wieso Papst Glorius der 18. welches Konzil schon wieder ignoriert hat. Ist auch alles cool, kann ich mit leben. Viele dieser Geschichten haben auch Unterhaltungswert. Das ist so zwischen RTL 2 Daily Soap und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich empfehle vor allem Päpste im Mittelalter. Das ist wirklich gut. Päpste im Mittelalter und ihre Intrigen vor allem. Sie wären überrascht, wie viele theologische Entscheidungen getroffen wurden, um dem Sohn so eine reinzuwirken. Oder Sie lesen die Biografie von Augustinus, den nannten wir alle zu Recht liebevoll den Robbie Williams der Kirchengeschichte. Am Ende der Theorie kommt dann auch mal Praxis vor, falls man die braucht. Da gibt's verschiedene verpflichtende Fortbildungen der ersten Amtsjahre und eine davon ist Supervision. Man sitzt in einem Kreis mit seinen Kolleginnen und seinen Kollegen und einer Supervisorin und spricht darüber, was alles schiefläuft oder schlimm ist. Ich hatte vorher keinen Bock drauf, ich hatte währenddessen keinen Bock drauf und überraschenderweise war das mit dieser fairen und offenen Haltung eine schlechte Erfahrung. In einem der Gespräche musste man dann auch erzählen und ich war eben auch dran. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, ich schmettere das ab mit, gut, danke. So, auf dem Weg dahin kam aber eine Mail, ich war in meiner ersten Gemeinde, es kam eine Mail, und der nächste Konflikt brach auf, die nächste Baustelle, irgendwer brüllte rum, schrieb in 36 Punkt und rot unterlegt. Ich war wütend, ich war traurig, ich hatte keine Nerven mehr und ich wollte da eh nicht hin. Also wurde ich gefragt, wie geht es Ihnen? Und wie ein angestochener Ballon erzählte ich los, wie man meine Vorgänger alle rausgemobbt hat, wie ein Kirchenvorsteher mir gerade vorgeschlagen hatte, ich soll doch eher aufs Damenklo gehen und so weiter. Ich erzählte und erzählte, bis ich irgendwann das Tempo verlor. Ich erzählte so lange, bis es nicht mehr wichtig war, wütend zu sein. Ich guckte der Supervisorin ins Gesicht und sie sagte nur, das ist ganz schön viel. Und das macht sie wütend, oder? Da wollte ich ihr ins Gesicht springen. Offensichtlich war ich wütend, also sagte ich, ja, offensichtlich. Und sie schüttelte den Kopf und sagte nur, Sie haben aber die ganze Zeit gelächelt. Während Sie erzählt haben, Sie haben die ganze Zeit gelächelt. Darüber, wie schlimm alles ist, und Sie haben gegrinst und gegrinst. Und es stimmte. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe die ganze Zeit gelächelt, während ich erzählt habe, dass das die Hölle ist. Ich habe auf dem Heimweg dann überlegt und dachte mir, warum macht man das? Wahrscheinlich wollte ich einen guten Eindruck machen. Die Frau bewertet einen am Ende ja irgendwie auch. Und sich immer nur beschweren. Ich wollte auch nicht der in der Runde sein, der immer nur jammert. In meinem Vikariat gab es so einen Running Gag, so einen Witz, der immer lief. Der hieß, Profis weinen im Auto. Das haben wir alle immer gesagt, wenn die letzte Beerdigung so furchtbar traurig gewesen war, dass ich im Talar am Sarg schon weinen wollte. Und da nur stand und dachte, Patrick, du bist der Pfarrer, du kannst nicht weinen. Profis weinen im Auto. Habe ich auch die ersten Male gemacht. Hört irgendwann auf. Aber warum machen wir das? Warum gehen wir im Büro aufs Klo, um zu weinen? Warum lächeln wir Leute an, obwohl es uns gerade das Herz bricht? Warum spielen wir Rollen und malen uns da Masken auf? Als ich das Thema für heute gelesen habe, musste ich genau daran denken. Die Übersetzung des ersten Briefs an die Gemeinde in Thessaloniki, das ist der Predigttext, hatte ich zugegebenermaßen nicht direkt gegenwärtig. Also habe ich es nochmal nachgelesen. Da steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Wir gehen das der Reihe nach durch. Seid alle Zeit fröhlich, bitte nein. Kann ich Ihnen direkt sagen, bitte seid nicht alle Zeit fröhlich. Wenigstens nicht in der Version, ich lächle auch dann noch, wenn es mir dreckig geht. Weil da steht ja, Gott will das so. Manchmal helfen einem andere Übersetzungen, das hier ist so ein Fall. Wie wäre zum Beispiel diese hier. Freut euch, was auch immer geschieht. Auch hier ist nicht gemeint, freu dich auch, wenn dein Haus abbrennt. Und die Seelsorgetechnik, schlimmer geht immer, gehört verboten. Sie kennen die. Die geht so, gut, dein Haus ist abgebrannt, aber du warst nicht drin. Hätte schlimmer sein können. Gut, du hast deine Arbeitsstelle verloren, aber deinen Eltern geht's gut. Das mag alles richtig sein, macht in dem Moment aber, dass ich dir auf den Kopf hauen möchte mit stumpfen Dingen. Freut euch, was auch immer geschieht. Das ist nicht für die Oberfläche gemeint. Es meint nicht, dass du jetzt und immer lachen, strahlen und grinsen musst und Danke sagen. Wenn du das kannst, nur zu. Wenn du in deinem Herzen schon in der Katastrophe den Moment finden kannst, Gott zu danken und dich zu freuen, beneide ich dich von Herzen um diese Gabe, ich kann's nicht. Ich bin auch kein Freund davon, Dinge wegzulächeln. Da gibt's diese Studien, die haben Sie gehört, bestimmt. Wenn man 5 Minuten frenetisch lächelt, dann schaltet das Hirn irgendwie auf kurz und man schüttet Glückshormone aus. Und dann fühlt man sich besser, obwohl man sich gar nicht besser fühlt, weil man so frenetisch lächelt. Warum sollte man das machen? Wenn du traurig bist, weil du was verloren hast, was dir viel bedeutet hat, dann weine. Um Himmels Willen wein doch mit aller Inbrunst. Wenn du das jetzt so fühlst und du brauchst es, um den Schmerz loszuwerden, dann weine. Lass die Trauer zu. Und wenn du wütend bist und schreien musst und die Tür schmeißen willst, weil dein Herz sonst zerspringt, dann schrei und schmeiß die Tür. Brüll, bis du heiser bist und sei traurig oder wütend oder stumm. So lange, bis es nicht mehr wichtig ist, wütend zu sein. Oder traurig oder stumm. Du schuldest der Welt keine Maske und du schuldest es Gott auch nicht, in jeder Misere und jedem Leid zu lächeln und zu jubeln. Aber Obacht, es gibt eine Fallschlinge. Die Welt schuldet es dir auch nicht, sich das anzuhören. Ich weiß, das ist ätzend, aber so ist es. Du hast ein Recht dazu, traurig zu sein, und du hast ein Recht dazu, wütend zu sein und Türen zu schmeißen und zu schreien. Und keiner kann von dir verlangen, dass du dich immer freust und lachst. Aber du hast kein Recht, dass Menschen sich von dir anbrüllen lassen, dass sie sich deine Wut anhören und leider auch nicht deine Trauer. Viele Menschen wollen das nicht und dann wenden sie sich ab oder hören weg oder sie gehen weg. Und das verletzt einen noch mehr. Aber ich kann niemanden zwingen, meine Gefühle mit mir auszuhalten. Es gibt aber Hoffnung, wie so oft im Leben, in Satz 2. Ich sage immer, weiterlesen rettet Leben. Satz 2, betet ohne Unterlass. Amen, so ist es. Wenn dich deine Kollegen in den Wahnsinn treiben, wenn dich dein Leben überfordert und wenn dich die Einsamkeiten deiner Wohnung zum Weinen bringt, dann bete ohne Unterlass. Weil Gott kann das ab. Jemand, der sagt, er ist dein Vater im Himmel. Jemand, der sagt, er liebt dich je und je. Er hat dich mit allen Ecken und Kanten und Rumpeleien geschaffen. Der hält es auch aus, wenn du polterst und Türen schmeißt. Wenn du brüllst, wenn du weinst und wenn du dich aufregst in wütenden Tiraden über Gott und die Welt. Gott wird nicht auflegen. Er muss nicht plötzlich ganz dringend die Kinder abholen oder ruft ganz sicher gleich zurück. Er wird sich anhören, was dich bewegt. Er wird sich anhören, was dich verletzt und was dich ärgert. Er wird dir auch sagen, auf dem einen oder anderen Weg, was er davon hält. Und die Antwort ist nicht immer angenehm. Aber sie ist direkt und unaufgesetzt. Du musst bei Gott nicht lächeln, wenn du erzählst, wie schlecht es dir geht. Und du musst Sätze nicht beenden mit »aber wird schon werden«. Du darfst sein, wie du bist, und wenn es gerade verletzt ist, dann ist es gerade verletzt. Auch hier die Fallschlinge. Vielleicht können wir uns auch mal melden, wenn es gut läuft. Nur so als Idee. Die meisten Gebete, würde ich sagen, sind Bittgebete. Bitte um Hilfe, bitte um Beistand, bitte auch für andere. Alles gut, da sind wir auch bei Gott an der richtigen Adresse, da gehören sie hin. Aber wenn das gut läuft, wenn sich alles zum Besten wendet oder wenn irgendeine Kleinigkeit dir gerade eine Freude macht, dann reicht ein kurzer Blick gen Himmel und ein dankbares Lächeln. Auch nach dem Amen des letzten Bittgebetes. Beten heißt im Gespräch bleiben. Das muss nicht immer ausformuliert oder in Formen sein. Das heißt manchmal auch ein kleiner Blick, ein kurzes Ich denk dran. Gott danken in der Krise fällt schwer. Gott zu loben, wenn meine Welt mir um die Ohren fliegt, ist vielleicht oft zu schwer. Aber dann mach's doch später, da stand nichts von jetzt. Mach es doch in dem Moment, wo du zur Ruhe gekommen bist. Mach es in den Momenten, wenn du im Auto heimfährst und der Tag war zu lang und du hast Kopfweh und genau das richtige Lied kommt im Radio. Und du musst lachen und seufzen, weil das so genau passt und es ist so gut, das muss Gott ausgesucht haben. Dann denk an Gott und danke Gott. Und danke ihm auch vielleicht für all das, was du jetzt nicht verstehst. Und das ist der Grund zur Freude in dem Bibeltext. Deswegen sagt er, freut euch alle Zeit. Nicht frenetisch lächeln. Deswegen steht es im Brief an Thessaloniki und deswegen steht es in der Bibel, in Gottes Wort an dich. Freut euch in allen Dingen. Das heißt nicht, du musst immer lächeln, aber freu dich. Vielleicht nicht auf der Oberfläche, aber irgendwo in der Tiefe, unter dem Meer. Ganz weit unten am Grund, wo die Stürme kein Gewicht haben. Wo die Wellen des Lebens dich nicht hin und her werfen und dich nicht erreichen. Irgendwo da freu dich. Freu dich, dass Gott sich alles anhören wird, was du sagen willst. Alles, was du sagen musst und was du fühlst. Dass du bei Gott die Türen schmeißen darfst, so laut du kannst, oder einfach schweigen, wenn dir gar keine Worte mehr einfallen. Dass Gott sich mit dir auseinandersetzt, dass er dich nicht aufgibt, weil er jetzt gerade ganz dringend sich doch lieber um sich selbst kümmern möchte. Und diese Zusage hast du. Diese Zusage haben wir alle. Ein Gott, der dich wirklich liebt. Und lieben heißt manchmal auch ertragen. Bis es wieder Zeiten der Freude gibt und dann auch die gemeinsam zu erleben und zu danken. Aber habt den Mut, auch schwierig zu sein, auch verletzt zu sein. Ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von Marilyn Monroe, weil die hat es verstanden, die einmal sagte, wenn du meine schlechten Tage nicht erträgst, dann verdienst du meine besten nicht. Und der Friede Gottes ist viel höher als all unsere Vernunft, und bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.